Heute zu Gast die Tomoni-Gründerin Alix Puhl.
Ende Januar ruft uns der Schulleiter dieser Schule an und sagt, Emil sei suizidal. Das hat uns aus dem Nichts getroffen. Wir hatten keinerlei Ahnung, dass unser Kind psychisch erkrankt war.
Vor gut 4,5 Jahren hat sich euer damals 16 Jahre alter Sohn Emil das Leben genommen. Nur wenige Wochen vorher wurde eine Depression festgestellt.
Damit beginnt dann sozusagen das Leben danach.
Wenn man sich so ein Trauma ansieht, dann gibt's ja grundsätzlich zwei Strategien, dass man wirklich aktiv in diese Gefühle geht und probiert es zu verarbeiten oder dass man verdrängt, sich durch Arbeit, durch Alkohol, durch was auch immer diese Gefühle gar nicht zulässt. Ist es dir gelungen, das Ganze auch irgendwie zu verarbeiten?
Schwierige Frage.
Kannst du hier ein paar ganz konkrete Dinge nennen? Da darf man als Eltern, als Großeltern, als bekannte Familie bei Jugendlichen drauf gucken, was erste Indikatoren sein könnten.
Also das eine ist, wenn sich jemand...
Hey, Chris Sorell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens.
Ich möchte vorab eine Triggerwarnung setzen, denn in der heutigen Episode geht es auch um das Thema Suizid bei Jugendlichen. Denn ich spreche mit Alix Puhl. Alix ist die Mitbegründerin von Tomoni Mental Health, einer gemeinnützigen Organisation, die sich für die Früherkennung psychischer Krankheiten bei Kindern und Jugendlichen einsetzt. Zusammen mit ihrem Mann Oliver gründete sie Tomoni im Juni 2022, nachdem ihr Sohn Emil sich im Alter von nur 16 Jahren das Leben genommen hat. Emil litt an einer schweren Depression und einer Autismus-Spektrum-Störung, die erst kurz vor seinem Tod diagnostiziert wurde. Mit Alix spreche ich darüber, wie es dazu kam, dass Emil keinen anderen Ausweg sah, als sich das Leben zu nehmen, wie sie ihre Trauer und auch ihr Mann, ihre ganze Familie, ihre tiefe Trauer verarbeitet haben und sich aus diesem emotionalen Tief wieder rausgekämpft haben, um daraus die Kraft zu entwickeln, eine Organisation zu gründen, die dieses Schicksal für andere Kinder möglichst unwahrscheinlich macht oder vielleicht sogar verhindert. Wir sprechen aber auch über die Frühwarnzeichen, die sie und ihr Mann nicht gesehen haben, aus Unwissenheit nicht gesehen haben, die den Tod von Emil vielleicht sogar hätten verhindern können. Und vor allem sprechen wir darüber, wie wir alle gemeinsam, egal ob wir Eltern sind oder nicht, ob wir Kinder in unserem engsten Umfeld haben oder nicht, wie wir alle dazu beitragen können, mentale Krankheiten bei Kindern und Jugendlichen früher zu erkennen und so zur Suizidprävention und insgesamt zur psychischen Gesundheit unserer neuen Generation beizutragen. Ich möchte uns alle wirklich bitten, auch wenn es nicht das einfachste und unterhaltsamste Thema ist, diese Episode aufmerksam zuzuhören, denn das Wissen, was hier vermittelt wird, könnte wirklich für einen Menschen in unserem Umfeld, egal ob Kind, Jugendliche oder Erwachsene, einen wirklichen Unterschied in seinem Leben machen und vielleicht sogar den Unterschied machen, ob dieses Leben lange fortwähren darf oder eben nicht. Deshalb lasst uns direkt einsteigen in das sehr emotionale und sehr intensive Auf und Ab von Alix Puhl. Ich muss ehrlich sagen, und das machen wir jetzt auch so ungeschnitten, wir haben uns entschieden, gleich mit einer sehr kritischen oder wie ich finde höchst emotionalen Frage zu starten. Und während ich mich vorbereitet habe und während ich jetzt auch schon weiß, welche Frage ich stellen werde, merke ich, wie es schon in mir rumort und wie es wirklich hoch emotional wird, weil ich persönlich zu dem Thema insgesamt auch eine Beziehung habe und mir nur ansatzweise vorstellen kann, wie es dir damit auch geht. Und wir haben ein Vorgespräch geführt, du hast gesagt, du möchtest darüber sprechen und trotzdem kriege ich jetzt schon Gänsehaut, ohne zu wissen, was du darüber sagen wirst. Von daher erstmal schon mal vielen Dank, dass du hier bist und für deine Offenheit. Du hast etwas erlebt, was für, ich würde mal sagen, alle Eltern der absolute Albtraum ist, wovor viele Menschen auch Angst haben, in den allermeisten Fällen unbegründet bis an ihr Lebensende, in eurem Fall eben nicht, sondern vor gut 4,5 Jahren hat sich euer damals 16 Jahre alter Sohn Emil das Leben genommen. Und nur wenige Wochen vorher, so hast du mir gesagt, wurde eine Depression festgestellt, noch in Kombination mit einer anderen mentalen Herausforderung. Und du hast dann an anderer Stelle mal gesagt, dass ihr zu Hause nicht euren Sohn vorgefunden habt, sondern einen Abschiedsbrief. Kannst du uns mal in diesen Moment mitnehmen und dann auch in diese Zeit, was du da empfunden hast, was du da gefühlt hast und wie es dann auch dazu kam?
Also erstmal für alle, die zuhören, ich glaube, es ist, wenn ich das für größere Menschenmengen mache, sage ich immer, ich gucke jetzt einmal alle in die Augen, ihr habt Beileid, euer Beileid ausgedrückt und wir können jetzt ganz offen miteinander sprechen und das tue ich jetzt sozusagen digital auch, weil es mir total wichtig ist, drüber zu sprechen und alle dazu einladen möchte, wenn es irgendwie so Situationen im Umfeld gibt, sei es eine psychische Erkrankung, sei es ein Suizid, geht hin, sagt, ihr habt keine Worte, umarmt die Leute und lebt mit ihnen weiter. Das ist das größte Geschenk, was ihr machen könnt. Das angefangen, jetzt unsere Geschichte. Unsere Geschichte hat angefangen, Emil ist der zweite von vier, eigentlich ein paar Monate früher. Unser Sohn war speziell, super, besonders wie alle drei anderen auch. Und hatte sich von uns gewünscht, für ein Jahr ins Ausland gehen zu dürfen. Er hatte mit 12 Japanisch gelernt, auf seinen eigenen Wunsch hin und wollte gerne Japanisch. Also er hat eben erfahren, dass es eine englisch sprechende Schule mit Japanisch, also in Japan gibt mit. Und da wollte er dann hin. Und diesen Wunsch haben wir ihm dann erfüllt. Also eher, also mit schwerem Herzen, aber es war sein Wunsch und es war unsere Überlegung war immer, wer möchte, dem ermöglichen wir das auch, aber die Kinder müssen es selber wollen. Also diese Vorgeschichte braucht es und er war eben im Ausland und Ende Januar ruft uns der Schulleiter dieser Schule an und sagt, Emil sei suizidal und er soll, also man möchte ihn nach Hause schicken. Das hat uns aus dem Nichts getroffen. Wir hatten keinerlei Ahnung, weder, dass, also wie wir später erfahren haben, dass unser Kind psychisch erkrankt war, noch, dass er suizidale Gedanken hat. Und ich kann mich nicht sehr an dieses Gespräch erinnern, aber bestimmt besonders höflich oder besonders nett war ich in dem Moment wahrscheinlich nicht, weil wir haben uns angeguckt, mein Mann und ich haben gesagt, wie peinlich, dass man die falsche Familie anruft mit so einer Nachricht. Weil wir so gar nicht... Es war vor Corona, also Beginn von Corona, überhaupt je darüber nachgedacht haben, dass psychische Erkrankung oder Suizidalität je auch nur irgendwas mit unserer Familie zu tun haben könnte. Emil war noch 3 Wochen vorher zu Hause gewesen und aus unserer Perspektive war alles in Ordnung. Er hatte zwischendrin mal irgendwie dann im Januar gesagt, es ist alles so grau hier, aber das war Januar, in Frankfurt war auch alles grau, also haben dann gefragt, sollen wir kommen? Also typisch Eltern, was sollen wir tun? Und er hat gesagt, gar nichts, er kriegt das schon hin. Und das haben wir geglaubt. Gab auch keinen Anlass, was anderes zu glauben, weil uns ganz viel Wissen gefehlt hat. Er kam dann Anfang Februar nach Hause zurück und war ein komplett anderer Mensch. Und ich kann es also eigentlich am besten beschreiben mit den Dementoren aus Harry Potter, wer das gelesen hat. Also J.K. Rowling muss Erfahrung mit Depressionen gehabt haben, weil so wie sie das darstellt, ist auf den verschiedensten Ebenen genauso, wie wir es erlebt haben. Dass eben aus einem Kind, der am Flughafen im Hopserlauf, der konnte seinen Kakao nicht mehr zu Ende austrinken, den wir irgendwie so beim Warten noch getrunken haben, weil er sich so gefreut hat auf Japan, kam jemand zurück, der war wie die Farbe raus. Also es war wirklich wie grau oder wie die Luft aus dem Luftballon raus. Also ich versuche mal Bilder dafür zu finden. Wir haben uns wahnsinnig erschrocken. Und hatten keine Ahnung, wie man damit umgeht. Weil wir, und ich glaube die Gesellschaft allgemein und vor Covid noch 3-mal mehr, keine Ahnung hatten über psychische Erkrankungen. Wir wussten nicht, wie das geht, wer ein Ansprechpartner ist, wie sprechen wir jetzt mit diesem Kind, was dürfen wir sagen, was dürfen wir nicht sagen, wo bekommen wir Hilfe, von wem bekommen wir Hilfe, wie können wir einschätzen, ob die Hilfe, die wir bekommen, die richtige ist, ist die Hilfe gut. Nichts davon wussten wir. Das war das eine Problem. Das zweite Problem war, in unserem Umfeld, ich hätte Stein, Bein und sonst was geschworen, dass niemand in unserem Umfeld, bis auf eine Freundin, von der wusste ich es, Kinder hatte oder selber Erfahrung hatte mit psychischen Erkrankungen. Es war nie die Rede von. Ich habe viele Jahre in Frankfurt Elternvertretung gemacht. Ich habe tausende von Elterngesprächen geführt. Über 6 Jahre permanent. Das Thema psychische Belastung von Kindern hat nicht einmal noch, nicht ein einziges Mal. Also deswegen, wir waren total blind auf dem Auge. Haben dann das versucht, sind dann auf eine Hilfe gekommen, nicht wissend, wie man die beurteilt, in gut oder schlecht. Weil, das ist ja inzwischen auch, glaube ich, bekannt, dass Therapeuten, also Kinder- und Jugendtherapeuten, deren Anzahl ist überschaubar groß und die Anzahl der freien Plätze noch viel kleiner. Also das ist wirklich ein Problem. Und das, was uns viele Eltern berichten, man nimmt das, was man kriegen kann, ohne was zu wissen, dass es verschiedene Therapierichtungen gibt, ohne zu wissen, dass man vielleicht erstmal eine Diagnose einholt, ohne zu wissen, woher eine Diagnose kommt. Nichts davon haben wir gewusst. Und haben dann eben sozusagen den Erstbesten genommen, mit ein bisschen einem Grummelgefühl. Aber Emil, das war dann der einzige Ort, wo Emil hingegangen ist. Und wir waren ja froh, dass er überhaupt irgendwas macht. Das ist wirklich, die Depression, die er hatte, war wirklich so, dass irgendwann das Aufstehen zum Zähneputzen nicht mehr möglich war. Was ich mir nie hätte vorstellen können, dass das geht. Dass man vor jemandem steht und sagt, jetzt steh, also, es ist doch nicht so schwer aufzustehen. Und zu verstehen, dass es wirklich so schwer ist. Das haben wir knapp 2 Monate miteinander ausgehalten, und miteinander heißt, wir als Eltern, wir als Paar, wir in Beziehung mit diesem Kind, aber auch mit unseren anderen Kindern und dem Umfeld. Und dann kam noch dazu, dass eben Covid dann irgendwie 5 Wochen später dazu führte, dass Emil wusste, dass er nie wieder dass er absehbar nicht nach Japan zurückkommen könnte, weil die Grenzen zu waren, unsere anderen Kinder plötzlich alle zu Hause waren. Also alles anders und alle um uns herum mit sich selbst beschäftigt. So. Dann saßen wir da und haben irgendwie versucht, ein Leben aufrechtzuerhalten, wie alle anderen auch, sodass das überhaupt nicht auffiel, dass wir irgendwie so ganz rausgefallen sind. Und dann änderte sich unser Leben nochmal, als unser Sohn dann sagte, nächste Woche Donnerstag nehme ich mir das Leben, nur dass du Bescheid weißt. Ist nichts, worauf wir als Eltern oder überhaupt als Menschen vorbereitet sind. Auch da wieder völlige Planlosigkeit. Was tun wir? Wir haben dann eine Nacht nicht schlafend überlegt, was machen wir denn jetzt? Haben irgendwie versucht, uns im Umfeld beraten zu lassen und haben dann das getan, was man in so einem Fall tut, ist nämlich in die Kinder- und Jugendpsychiatrie zu gehen. Und dort ist er dann auch aufgenommen worden auf die geschlossene, geschützte Akutstation, also die Station, die wo eben, wenn Menschen Gefahr für sich oder für andere sind, aufgenommen werden. Das Ganze in Corona, zu Zeiten, als es noch keine Tests gab, also echt von irgendwie Katastrophe zu Katastrophe. Da war Emil dann 5 Wochen, ist dann entlassen worden. Wir dachten, es wird besser. Dann war es schwer, Hilfe zu bekommen, weil irgendwie kein Therapeut schreit Juhu, wenn man sagt, ein Kind wird. Dort haben wir dann erfahren, dass Emil wohl im Autismus-Spektrum ist. Also früher hat man Asperger-Syndrom gesagt.
Was ist das für Menschen, die das nicht einordnen können?
Also Autismus-Spektrum ist eine angeborene Störung und Spektrum. Also Spektrum heißt, es gibt von bis. Und Menschen sagen, kennst du einen Autisten? Also es gleicht sich eben gar nicht. Was für mich sozusagen, glaube ich, das ist das für Emil auch, war dieses Zwischenmenschliche, also andere Menschen lesen, verstehen, Gesichter zu lesen, total schwer. Ist wie eine Fremdsprache. Also der kann jetzt nicht erkennen, guckst du fröhlich, guckst du sauer, guckst du, das ist total anstrengend, wenn man nie weiß, was kommt für eine Reaktion. Menschen im Autismus-Spektrum gehen anders mit Geräuschen um, also was für uns total normale Lautstärke, mit der wir umgehen können, geht gar nicht. Dinge wie, was weiß ich, Textur auf der Haut, also Sachen zu Reize zu verarbeiten, funktioniert anders. Okay. Und aber wie gesagt, kennst du einen Autisten? Viele, aber nicht alle Autisten haben eben so ein Spezialinteresse. Emil hatte nicht nur eins, sondern mehrere, deswegen war es nicht so auffällig. Oder, also da können wir vielleicht nachher nochmal drüber sprechen, warum wir glauben, dass wir das nicht erkannt haben. Also das haben wir da dann zum ersten Mal gehört, klang für uns in dem Moment total plausibel, also passte. Also und psychische Erkrankungen kommen in der Regel, und nein, stimmt, wir streichen, kommen oft nicht alleine. Also wenn ich eine habe, kann es sein, dass ich dann eine zweite dazu bekommt, oder Sucht ist ganz oft ein Thema, weil psychische Erkrankungen einfach anstrengend sind und ich kompensiere, also irgendwas anders mache, um das Leben zu ertragen. Also Emil, wir wussten dann nach 2 Monaten, wir sprechen über eine psychische Erkrankung, wir sprechen über Autismus-Spektrum und dann eben eine Depression, das hatten wir dann schon selber erkannt. Dann war er zu Hause, wir auf der Suche nach Hilfe, und irgendwann wurde Emil fröhlicher. Und wir dachten, tschakka, wir haben es geschafft. Licht am Ende des Tunnels, alles wird wieder gut. Und dann kam genau die Situation, sozusagen, ich komme jetzt zum Anfang des Gesprächs zurück. Emil wusste, das war lang geplant. Wir hatten, die Zeit war schwer. Und das ist das Problem an, oder das Belasten an psychischen Erkrankungen, neben allem anderen Belasten ist, dass es eben nicht nur den Kranken betrifft. Also wenn jemand Bluthochdruck hat, dann hat er Bluthochdruck. Das betrifft aber den Rest des Familien nicht. Das ist bei psychischen Erkrankungen anders, insbesondere bei Depressionen. Also haben wir als Familie gemeinsam gekämpft, und die beiden jüngeren Kinder hatten sich schon ganz lange einen Hund gewünscht. Und so als Dank und hatten wir gesagt, okay, jetzt gibt's einen Hund. Und hatten dann irgendwann die Chance, Hunde waren genau, wer sich zurückerinnert, vor 4,5 Jahren, Hefe, Hunde, Klopapier waren so Dinge, die es nicht mehr gab. Und wir hatten das Wahnsinnsglück, dass wir über eine Cousine meines Mannes, die hatte gerade, deren Hündin hatte gerade Welpen bekommen, Ridgeback-Welpen. Und wir waren in der glücklichen Lage, dass wir die Ersten waren, die aus diesem Wurf von 8 aussuchen durften. Und sind als Familie hingefahren. Emil hat gleich gesagt, er hat keine Lust. Zugfahren und so waren halt alles Dinge, die auch für ihn nicht so gut waren. Das haben wir respektiert. Deswegen war er nicht mit und hat am Abend vorher gesagt, dass er zu einem Freund geht zum Übernachten. Das hatte er schon mehrfach gemacht, deswegen haben wir nichts gemerkt. Also wir haben uns abends verabschiedet. Alle, also rückblickend, man ist rückblickend immer sehr viel schlauer, haben wir an dem Abend gedacht, also irgendwas war komisch, aber wir haben alle diesen Moment noch im Kopf. Irgendwie hat uns umarmt, was er sonst nicht so seins war. Dann haben wir ihn versucht, von unserer Reise aus anzurufen. Das hatten wir vereinbart, dass wir gucken, dass er mit den Hund mit aussuchen darf, digital. Kriegten ihn nicht. Und Bremen ist weit. Mhm. Und die Zugfahrt dauert lang. Also ich bin schon sehr unruhig zurückgefahren, und dann kamen wir nach Hause und dann standen seine Schuhe nicht im Eingang, und da war uns, also da haben wir schon tief geschluckt, und dann haben wir das, was man macht, also es war wie im Tatort, überlegt, was machen wir jetzt? Rufen wir die Polizei? Und dann haben wir gesagt, ja, nee, Polizei, und wer weiß, und vielleicht ist er einfach nur noch mal irgendwie, oder ist eingeschlafen, oder keine Ahnung. Also haben wir gewartet, dann haben wir uns überlegt, okay, wir gucken, wo ist der Freund. Dann bin ich zu diesem Freund gefahren, weil ich keine Nummer hatte, geklingelt, der war nicht da. Dann bin ich wieder nach Hause, es wurde langsam dunkel, dann haben wir bei der Polizei angerufen und haben gefragt, ab wann suchen sie denn? Und dann haben die gesagt, wir suchen, wenn es unter 18 ist, wir suchen sofort, das entscheiden sie. Wir können jetzt suchen, sie können auch noch warten. Also habe ich aufgelegt. Dann haben wir überlegt, und dann haben wir irgendwann nochmal angerufen und haben gesagt, so, ich glaube, es ist gut. Und während die Polizisten kamen, hat unsere Tochter dann den Abschiedsbrief gefunden. Ich kann nur sagen, die Polizei war unsere Riesen, also eine Wahnsinnsstütze. Also wir haben die Polizei als unfassbar hilfreich erlebt. Nicht die dann nachts bei uns waren, aber ab dem nächsten Morgen, das Ganze wird dann bei der Mordkommission angesiedelt, hatten wir eben, hat man dann eine, also in Frankfurt ist so organisiert, dass man dann eine Ansprechperson hat. Und die hat uns dann durch diese, dann insgesamt eine Woche durchgeführt. War eben, der konnten wir alles sagen, die hat das weiter, wir mussten uns nicht 25 Leuten ständig neu erklären, was gerade Sache ist. Und dann haben wir eine Woche gesucht, hast du vielleicht dann auch noch Fragen zu, und dann irgendwann stand wieder die Polizei bei uns. Auch wieder wie im Tatort zu zweit. Auch wieder eine sehr erfahrene Frau, die dann in ganz klaren Worten gesagt hat, er ist gefunden, lebt nicht mehr und keine Fremdeinwirkung. So, und das war, und damit beginnt dann sozusagen das Leben danach. Also für uns, es gibt eben ein, auch in unserem, ist irgendwas passiert, ist immer ein davor oder danach. Und ja, und danach ist viel passiert. Sozusagen als Spoiler schon mal vorab, mein Mann und ich sind noch zusammen, wir sind noch eine Familie, und darauf, also da bin ich jeden Tag sehr dankbar für, weil das gemeinsam, also es ist durchzustehen, ist schon mal ist schwierig, aber gemeinsam hilft natürlich, und ja, also das hat uns hergebracht. Und also was ich, diese Suchwoche, also was macht man dann? Man sitzt da, hat diesen Abschiedsbrief, für den ich und meinem Sohn sehr dankbar bin, weil er uns nochmal versucht hat, uns von Schuld zu befreien. Also den lesen wir immer wieder. Aber man sitzt dann da und sagt so, wir brauchen, also dieses Nichtwissen, was ist, ist ganz grauenvoll. Und dann haben wir eben eine Woche lang gesucht, und erst haben wir es niemandem erzählt, und das ist ja jetzt irgendwie auch nichts, wo man so sagt, juhu, Leute, kommt. Und das haben wir dann aber gemacht. Und ich kann nur sagen, in diesem ganzen Grauenvollen, was in dieser Woche geschehen ist, war das das Unfassbarste, was uns passiert ist. Weil dann plötzlich die Menschen zusammenstehen. Wir haben gesagt, wir sind in Not, und wir haben das auch genauso geschrieben. Wir sind in größter Not, unser Sohn ist weg, könnt ihr uns helfen? Und die Hilfe fing an von den kleinen Dingen, die jeder machen kann, eine WhatsApp-Nachricht schicken. Das ist überhaupt nicht peinlich und gar nichts, sondern hey, wir denken an euch, können wir was tun? Oder da war schon einfach jede Nachricht total hilfreich. Das ist kein aufdringlich sein, sondern einfach, man ist so alleine, und zu wissen, da sind Leute an der Seite und bieten Hilfe an, ist toll, weil wir haben diese Hilfe dann noch tatsächlich angenommen und haben dann also was macht dann die Polizei? Die ortet dann das Handy. Das funktioniert nicht so gut wie im Tatort, wenn man weiß, unser Sohn war technisch begabt, wie man das ausschaltet. Deswegen war die Fläche, wo zu suchen war, Frankfurter Stadtwald, und der ist sehr groß. Und dann haben wir die Polizei gefragt, wie können wir helfen, weil wir saßen dann nur noch und haben auf den Hauseingang geguckt und gewartet, dass irgendwas passiert, entweder das Kind oder die Polizei kommt. Und haben dann irgendwann Dienstagmittags, und ich weiß es noch, ich sehe uns noch um 2, haben wir dann an unsere Freunde geschrieben, wir sind in Not, habt ihr Lust, wer hat Zeit und Lust, um 4 am Flughafen mit uns ein Waldgrundstück zu durchsuchen. Corona, alle saßen zu Hause, und innerhalb von 2 Stunden standen da 80 Leute. Und dann haben wir am nächsten Tag, haben wir dann nochmal so, wie im Film, so ein Suchplakat mit rotem Rand, wir suchen oder vermisst. Und das haben wir dann per WhatsApp einfach einmal verteilt. Und also keine 24 Stunden später hing das in jedem Bus in Frankfurt, das hing in jedem Müllwagen, es hing in den Zügen, es hing in jeder Stadt. Es war in jedem sozialen Netzwerk geteilt. Das war total beeindruckend und hilfreich. Und Kleinigkeiten, wir haben dann die Suchplakat gedruckt, sind dann in den Copyshop. Copyshops zu dem Zeitpunkt hatten es total schwer. Die haben keine Einnahmen gehabt, hatten nur Mini-Zeiten, man mit Maske. Der hat das gesehen und hat gesagt, Selbstkostenpreis, mehr müsst ihr nicht bezahlen. Also so, das passierte an allen Ecken und Enden. Und dann haben wir nochmal den Wald durchsucht mit über 400 Leuten. Es waren so viele, dass A, das in die Verkehrsnachrichten gebracht hat, weil die Ausfahrt verstopft war zum Flughafen. Und zum anderen, also es waren so viele, dass wir dann einen Teil nach Hause geschickt haben, die aber eben zusammenstanden, die mit uns, mit das, was sie tun konnten, nämlich eben durch den Wald laufen, wie im Film, Meter, Meter. Mhm. Und dann weise Freunde von uns haben das dann angefangen zu organisieren, weil wir konnten dann das nicht mehr. Und dann hatten dann auch Beratungen, bitte haltet euch da raus und geht auf keinen Fall mit. Und das war einfach irre. Und dann irgendwann fing auch das an, wo auch jeder helfen kann, dass Leute gemerkt haben, wir essen nichts mehr. Bei uns, keine Ahnung, Kühlschrank, all diese Dinge, es lief ja parallel. Die Kinder mussten noch nicht, also konnten in die Schule, unsere Tochter wohl hatte Geburtstag, also es war alles völlig irre. Die dann angefangen haben, uns was zu essen zu bringen, zu fragen, habt ihr was gegessen, möchtet ihr spazieren gehen, wollt ihr raus, dann bleiben wir bei euren Kindern. Also dann so ganz konkrete Hilfsangebote, die dann als eben eine Fußgängerin an einer ganz anderen Stelle, also deren Hunde dann unseren Sohn gefunden haben und die Polizei, wie ich es vorhin geschildert habe, zu zweit dann bei uns stand, hatten wir so das Gefühl, wir möchten all diesen Menschen. Also wir wussten, die sind im Wald unterwegs. Wir wussten, die sind weiter auf der Suche und wir wollten, dass sie es von uns hören. Und haben dann eben in unserem dann bis dahin entstandenen riesengroßen Verteiler geschrieben, Emil ist gefunden, vielen Dank für eure Hilfe. Und haben dann nachgereicht irgendwann, also haben gleich gesagt Suizid und haben dann, ja, als wir eigentlich so ein bisschen mehr irgendwie wussten und sortiert hatten, eben geschrieben, psychische Erkrankung. Und das öffnete, mein Mann nennt es immer, also ab seitdem sind wir Mitglied eines Clubs, das öffnete Türen oder Herzen bei anderen, die dann bei uns im Prinzip, es fing, glaube ich, wirklich mit der WhatsApp an, dass an plötzlich unser Umfeld, von dem wir bis dahin dachten, psychische Erkrankungen spielen keine Rolle, plötzlich uns erzählten, damit haben wir ganz viel Erfahrung, weil der Erste erzählte, dass er seinen Bruder durch Suizid verloren hatte. Wir wussten gar nicht, dass es diesen Bruder gab. Der Nächste erzählte, selbst erkrankt und. Also so, und das haben wir uns dann. Und warum erzählen einem das die Leute? Und warum habe auch ich immer das Bedürfnis, wenn ich sowas sehe, das zu erzählen? Zum einen, man ist nicht alleine, weil dieses Gefühl, also wir dachten, wir sind die Einzigen. Wir dachten, wie kann man nur so doof sein? Dass einem sowas passiert und wir sind die Einzigen und psychische Erkrankung hat keiner und um Gottes Willen und Scham und all diese Gefühle, die damit einhertreten, weil wir alle zu wenig wissen darüber. Und plötzlich zeigt sich, nee, wir sind aber wirklich nicht alleine und dann haben wir eben ganz viel gelernt, was ich dann gerne jetzt dann gleich noch teilen möchte.
Sehr, sehr gerne. Erstmal vielen Dank bis dahin, dass du das so anschaulich berichtest. Habt ihr von der Polizei erfahren, wie Emil sich das Leben genommen hat?
Ja, wir wissen es, aber, und das ist immer eine Frage, die mir gestellt wird, sag mal, wie kannst du über Suizid sprechen? Suizid, wenn man das macht, das ist doch ansteckend. Das ist der sogenannte Werte-Effekt, den gibt es auch. Ich als Frankfurterin natürlich sowieso Goethe geprägt. Goethe hat die Leiden des jungen Werthers geschrieben, die auch in der Schule immer noch gelesen werden. Und Werther ist also unglücklich verliebt und wohl auch psychisch krank und nimmt sich dann das Leben. Und da wird sehr genau beschrieben, wie. Und das haben dann damals andere junge Männer in ihrem auch nachgemacht. Und deswegen, also diesen Nachahmungseffekt gibt es, der ist nachgewiesen. Deswegen, wenn man über Suizid spricht, das sollte man drei Dinge nicht tun. Das erste ist sagen, wie und auch nicht wo. Weil das Menschen, die bereits suizidale Gedanken haben, vielleicht zu einer Nachahmungstat verleiten könnte. Dann sollte man die Person, die es getan hat, nicht romantisieren. Also er sah keinen anderen Ausweg, sondern ganz klar machen, 90% der Menschen, die sich das Leben nehmen, waren psychisch erkrankt. Und bei psychischen Erkrankungen gibt es wie bei jeder anderen Erkrankung auch Möglichkeiten zu helfen. Mhm. Und dann eben die Hilfsmittel, also die unterstützenden Mittel mitgeben. Dann kann man über Suizid sprechen. Deswegen, ja, wir wissen es, aber nein, ich werde nicht drüber reden. Ja. Und dann, aber was es gibt, also wenn man den Werther-Effekt gibt es, aber es gibt inzwischen genauso erforscht den Papageno-Effekt, um den Menschen zu sagen, man kann drüber sprechen und wie man drüber sprechen kann. Der Papageno-Effekt, sagt Papageno in der Oper Mozart, ist total unglücklich, weil er auch wieder unglücklich verliebt. Papagena hört ihn nicht. Und er möchte sich eigentlich auch das Leben nehmen. Und dann kommen aber die drei Knaben und denen erzählt er von seinem Unglück und dann helfen sie ihm. Und dann geht halt alles gut aus, weil Papagena hört ihn dann doch. Und was meint man damit? Dass wenn man Hilfe leistet, das tatsächlich gut werden kann und Menschen aus dieser Suizidalität rauskommen. Das gibt es. Deswegen kann ich wirklich nur ermutigen, also was kann man tun? Jemanden ansprechen. Genau fragen, mein Gefühl ist, dir geht's gerade nicht gut. Und dann kann man auch wirklich konkret ansprechen, denkst du darüber nach, dir das Leben zu nehmen? Das kann man tun, da bringt man niemanden dazu auf irgendwelche Gedanken. Die haben die Menschen dann, die kommen von selber. Darauf kann man niemanden bringen. Und dann kann man ins Gespräch kommen und fragen, machst du dir gerade Gedanken, dir das Leben zu nehmen? Und wenn dann jemand Ja sagt, dann ist die nächste Frage, hast du schon einen Plan? Mhm. Und hast du schon einen Zeitpunkt? Und wenn all diese Fragen mit Ja beantwortet werden, dann ist es ganz dringend dran, oder auch nur eine der Fragen mit Ja beantwortet, zu helfen und zu sagen, ich bin hier für dich, lass uns gemeinsam überlegen, was wir tun können, hier gibt es Hilfe. Bei dreimal Ja sofort in die Klinik, also einfach diskussionslos. Und bei allem anderen gemeinsam überlegen, was können wir jetzt tun? Die Menschen nicht mehr alleine lassen, da sein. Aber man bringt niemanden auf die Idee, sich das Leben zu nehmen. Ich wusste das alles nicht. Ich saß neben meinem Sohn, während der Klinikzeit durfte ich ihn ab und zu besuchen und dann wollte er gern mit mir Auto fahren. Mir hat damals keiner gesagt, dass ich ihn das fragen kann. Mir hat keiner gesagt, wie kommt man jetzt ins Gespräch mit so jemandem? Ich habe mich das nicht getraut zu fragen. Deswegen, ich kann wirklich nur ermutigen, das zu tun und zu sagen, fragt, wie geht's und was für Gedanken hast du gerade?
Es gibt eine schöne Aussage von dir, die ich aus einem Presseartikel genommen habe, wo du, ich korrigiere mich, wenn es nicht ganz richtig wiedergegeben ist, aber für ein Dasein ist Silber, aber Ansprechen ist Gold. Ja. Das ist genau das, was du jetzt beschreibst und ich kann es sehr nachvollziehen, dass man vielleicht auch ja, grenzüberschreitend wirkt, wenn man so proaktiv vielleicht auch fast schon ja, anmaßend wahrgenommen etwas anspricht. Aber du hast gerade wunderbar erklärt, dass es teilweise eben notwendig ist.
Ja, ja und ich frage ja, ich würde jetzt nicht, so wie du hier sitzt, würde ich jetzt nicht fragen, ey, denkst du dir gerade darüber nach, dir das Leben zu nehmen? Aber es gibt ja einen Grund, warum dieser Gedanke überhaupt in den Kopf kommt. Ja. Und das ist mir ist es jetzt auch schon mal passiert, dass ich mit jemandem spazieren gegangen bin und irgendwie stand ich da und dachte, es gibt dieser Gedanke, jetzt nachfragen zu müssen, der ist da. Und ich hätte nicht sagen können, woran es liegt. Und ich habe die Frage gestellt und wir sind dann nicht mehr nach Hause, sondern direkt in die Klinik gefahren. Wow. Aber man geht ja nicht auf jeden zu.
Wir haben eine Intuition, die oft genau. Gut funktioniert.
Und diese Intuition, dann diese Gedanken nicht zu verdrängen und nicht den Sand in den Kopf in den Sand zu stecken und sagen, nee, wenn ich das schon sehe, wird schon irgendjemand anders fragen, sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Und dann eben hinzugehen und zu sagen, ich übernehme hier die Verantwortung. Oder wenn man es selber nicht kann, jemand anderen anschubsen und sagen, mir ist da was aufgefallen, ich kann gerade nicht. Warum auch immer. Oder ich will gerade nicht oder es geht gerade nicht, aber dann übernimm du doch. Das ist auch schon fast Gold. Und wenn man dann noch nachfragt, zwei Tage später, hast du denn dich gekümmert, dann sind wir auch beim Gold. Mhm. Also nicht jeder muss für alles Verantwortung übernehmen, aber wir müssen Verantwortung übernehmen, das, was geschieht. Ja. Und da kann wirklich jeder von uns einen Unterschied machen.
Ihr habt euch ja jetzt zur Lebensaufgabe gemacht, genau diese Prävention, auch diese Aufklärungsarbeit zu leisten. Da werden wir gleich nochmal genauer drüber sprechen. Ich würde noch gerne vorab mit dir ein bisschen Einblicke mir wünschen, wie du die Trauer danach empfunden hast. Es gibt ja Theorien, die sagen, man hat bestimmte Phasen des Trauers, die jeder stärker oder weniger stark durchläuft. Und manche bleiben ja auch stecken in bestimmten Phasen der Trauer, wo sie dann auch wirklich nicht mehr auf die Beine kommen. Welche Phase der Trauer hast du denn persönlich für dich als die emotionalste oder die intensivste erlebt? Kannst du das so dingfest machen?
Mir haben Leute mal wieder gesagt, ich versuche zu verstehen, wie du dich fühlst. Und da habe ich immer nur gesagt, wahrscheinlich im nicht allerfreundlichsten Tod, lass es. Mhm. Ich glaube, jeder, der einen... Also, ich hatte kurz zwei Jahre vor Emil war mein Vater gestorben, deswegen also, kannte ich Trauer. Trauer im Kind ist was komplett anderes. Und ich, also egal, ob durch Unfall oder Frühgeburt oder ich glaube, Kind zu verlieren, weil eben so die Reihenfolge, auf die wir, die glaube ich Teil, die der Teil der Evolution ist, wenn die anders verläuft, das ist glaube ich also meine Beobachtung was anderes. Hätten wir diesen Hund, den wir ausgesucht haben, dann nicht bekommen. Sie kam dann ganz kurz nach Emils, nach der Trauerfeier von Emil haben wir Zelda eingesammelt. Keine Ahnung, wie das gegangen wäre. Also die Trauer ist brutal. Die ist ich habe das immer nie glauben können. Das ist wie wenn einem es wirklich das Herz zerschneidet. Auf der anderen Seite sind da eben die anderen drei Kinder, Eltern, Freunde, wo ihm gesagt, also ist es noch Grund für Freude, aber das ist im ersten Jahr, das ist wie Watte, ne? Also irgendwie, also Watte ist so ein freundliches Wort. Nehme Watte als die Welt findet statt. Also das, was ganz viele erzählen, man kommt irgendwie, jemand stirbt im Krankenhaus, man kommt raus und die Vögel zwitschern noch und man denkt sich so, ey, Vögel, wieso zwitschert ihr? Wieso dreht sich die Welt weiter? Und man ist in so einem grauen Schleim und jeder, also das hat schon auch was von dem, wie Emil seine Depression beschrieben hat. Jeder Schritt, jedes Aufstehen, jedes alles ist wahnsinnig anstrengend. Und deswegen ist es auch so toll, wenn dann Leute, und das, da sind wir Deutschen, glaube ich, noch, das ist, glaube ich, das Einzige im Trauerprozess, wo wir halbwegs gut sind. Am Anfang hatten wir ein Team um uns rum, hinter unserem Rücken, das habe ich überhaupt nicht mitbekommen, die uns mit Essen versorgt haben. Und nicht nur dem Kuchen, den wir viel bekommen haben, sondern wirklich mit salzig und mittags und abends und warm. Und dann eben auch irgendwann, unsere Kinder hätten wahrscheinlich nichts zu essen bekommen, weil bestimmte Dinge spielen einfach keine Rolle. Und es gibt ja dieses Trauerjahr, und so habe ich das bei meinem Vater auch genau empfunden, nach einem Jahr irgendwie Geburtstag oder alle Geburtstage, nicht nur seiner, sondern auch der eigene oder der von den Kindern oder Weihnachten, wenn das einmal durch ist, dann ist es auch okayisch. Ja, ich vermisse ihn immer noch. Aber es ist nicht dieses 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Das ist beim Kind anders. Mhm. Also das wussten wir Gott sei Dank, da waren wir darauf vorbereitet worden. Von Freunden, die das hinter sich hatten, die gesagt haben, glaub nicht, dass am Tag 1, ein Jahr plus 1, es leichter wird. Und ich glaube auch, also es gibt ja so viele Bilder von Trauer, dass die Trauer dann immer kleiner wird. Ich glaube, dass die Trauer gleich groß bleibt und man aber drumherum wächst. Und das trotzdem noch, das erzähle ich nicht nur aus eigener Erfahrung, sondern das weiß ich ja, also es gibt 200 Kinder im Jahr, die sich in Deutschland ungefähr das Leben nehmen, also jeden Schultag eins. Davon kenne ich inzwischen ein paar und die erzählen alle das Gleiche. Also deswegen ist es jetzt nicht Familie Pooltrauer, sondern das berichten viele eben, das haut einen dann manchmal um, aber so völlig unvorbereitet. So die Lieblingsschokolade im Supermarkt oder ein Lied im Radio oder was auch immer. Und dieses erste Jahr, da war, also wenn ich mir vorstelle, wir hätten, also es war sowieso Corona, es war sowieso alles anders und die Kinder waren dann auch ein halbes Jahr zu Hause, was für uns total schön war. Also und ich glaube auch für die Kinder. Aber also wie Menschen dann da ganz normal ihren Alltag machen müssen ja viele. Also außer ich werde krank geschrieben, muss ich, wenn ich Arbeitnehmer bin, ganz normal weiterarbeiten. Das geht nicht. Ich saß teilweise vor meinem Computer irgendwie 2 Stunden, habe drauf gestarrt und da ging gar nichts. Mhm. Gar nichts. Also das ist schon, so, und auch so die Vorstellung, dass man je wieder fröhlich sein wird und lachen kann, Das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Es wird dann an, also der Nebel wird leichter, es wird weniger, aber irgendwie, er ist schon noch so als Dunst da, an mal Tagen, mal mehr, mal weniger. Und er kommt, das finde ich super spannend, das, also weil den Trauerphasen, also diese Phasen haben, also ich glaube, die sind, konnte ich tatsächlich beobachten bei uns in der Familie, aber sie sind halt leider nicht gleich. Also es ist nicht so, dass alle immer gleich, sondern es ist ein Austarieren, wem geht es gerade wie, wo mehr gucken, wo dann auch so, oh, warum kann der schon wieder lachen? Also das ist nicht einfach, und was spannend ist, und das würde ich gerne allen Zuhörern mitgeben, nach 4 Monaten, und das erzählt auch jeder, ist dann irgendwann so, jetzt sind wir wieder gut.
Aus dem Umfeld?
Aus dem Umfeld. Okay. Aus dem Umfeld, dann ist so dieses, wir kümmern, wir schreiben ab und zu. Aber es ist wie, als ob sie alle auf einen Schlag weg sind. Und das erzählt jeder mit dem Trauen. Und ich sage immer allen, wenn ihr die Freunde seid, die nach 4 Monate und 2 Tage dann mal fragen, Gottes Geschenk, nach 6 Monaten, nach 8 Monaten, ist das schon auch noch super hilfreich. Und wenn man dann fragt als Außenstehender, was kann ich noch tun, gebe ich immer nur mit. Das ist total schön, wenn jemand schreibt, melde dich, wenn du was brauchst. Ich kann das bis heute nicht. Und ich war sehr dankbar für all diejenigen, die gesagt haben, nächste Woche Dienstag oder Donnerstag, was passt dir besser?
Ja. Dass man nicht den ersten Schritt selbst gehen
muss. Ich kann
den
ersten Schritt nicht. Ich kann den heute noch nicht wirklich. Ja. Also das ist das eine. Und es ist nicht aufdringlich. Und weil ich kann es ja wegdrücken. Oder auch wenn jemand anruft oder an der Klingel steht. Ich muss ja nicht drangehen. Aber es ist eine Möglichkeit. Und das auch immer mal wieder. Und mal so nebenbei eine WhatsApp. Ich denke gerade an dich. Total hilfreich. Das zweite ist, sich entweder Todestag und oder Geburtstag der verstorbenen Person merken und dann schreiben. Super. Und also wenn jemand Suizid begangen hat, die waren ja da. Und dann, also wir merken es immer wieder und wir hören das auch von anderen, dass über die Person nicht mehr gesprochen wird, weil sie haben ja Suizid begangen. Und irgendwie ist Suizid ja immer noch eine besondere Todesursache. Wie geht man, also noch schlimmer damit umzugehen als mit einem Krebs oder einem Unfalltod. Und dann werden die Menschen oft nicht mehr erwähnt. Das ist dann sterben sie quasi nochmal. Und die Eltern, also insbesondere wenn es Eltern, auch Ehepartner sagen, es ist ganz furchtbar. Warum? Also es ist immer gut, wenn jemand so ein bisschen abstellt. Willst du gerade drüber reden? Aber sprecht mit uns über die Verstorbenen. Das ist total hilfreich. Wir sagen dann schon, wenn es gerade nicht passt.
Finde ich eine ganz wichtige Info, weil man weiß ja A nicht, ob man wieder in eine Trauer reinlegt, den Finger, die Person vielleicht gerade nicht fühlen will oder so. Also ich kann es wirklich nachvollziehen, dass man es aus den besten Beweggründen nicht tut, aber es ist spannend, dass jemand wie du jetzt sagt, traut euch lieber einmal mehr und wir sagen dann schon, wo eine Grenze ist, als dass man es einfach nicht tut.
Genau, und diese Grenzen, und ich glaube, wir sind dann alle immer so, dass wir denken, oh, wir stören jetzt oder nee, aber dann, man kann es ja sagen, ist das jetzt okay? Oder ich denke jetzt gerade an ihn, ist das okay für dich? Und dann kann ich sagen, nee, jetzt gerade nicht. Oder aber zumindest, also viel schlimmer empfinde ich es, wenn da gar nicht drüber gesprochen wird. Er war ja da.
Absolut. Wenn man jetzt mal die Einordnung von dem, was du erlebt hast oder ihr als Familie, würde ich mit zu den schlimmsten Schicksalsschlägen, die man so haben kann. Wenn wir jetzt mal ein bisschen abstrahieren und generell auf Krisen von Menschen gucken, gibt es irgendetwas, wo du sagst, das hat mir als Gedankengang, als Methodik oder als Routine oder so geholfen, um mich aus diesem tiefsten Tal Stück für Stück wieder etwas hinauszubewegen?
Also das eine war, wir hatten eine Familie, die haben ihr Kind durch Unfall verloren. Die haben uns eben geschrieben, es ist am Anfang eine Trauer, 24 Tage, Stunden, 7 Tage die Woche. Und irgendwann wird es, und dann kommt irgendwann der Tag, wo es nur noch 23 Stunden ist. Also dieses von Menschen, die Erfahrung haben, davon zu hören, wie die damit umgegangen sind, das hat mir total geholfen. Auch immer mal wieder, wie versuchen. Also es waren jetzt kein Dauergespräch und wir sind nicht in eine Selbsthilfegruppe gegangen. Aber ich glaube, das ist für viele ein guter Weg. Wir waren aber auch zu zweit. Also drüber reden hilft nichts. und sich nicht verkriechen, glaube ich. Mhm. Und all diese langen, also versuchen eben rauszugehen. Und also da war eben dieser Hund, unser Hund hat, war da, glaube ich, die stand halt vor dem Bett und hat gesagt, aufstehen. An Tagen, wo ich gedacht habe, nee, ich muss nicht raus, ich will nicht raus und ich will auf gar keinen Fall raus. Das ist natürlich total hilfreich. Und das, wenn man keinen Hund hat, kann man das ja auch anders machen, indem man eine Freundin hat, die dann ab und zu mal fragt, weil dieses Rausgehen, sich bewegen, Licht und Luft ist, glaube ich, schon das, was dann irgendwie einen langsam wieder in ein neues Leben führt. Und ich werde dann immer gefragt, wie geht, also Leute trauen sich dann auch nicht zu fragen, also ich verstehe es ja auch, trauen sich dann nicht zu fragen, wie geht's? Oder fragen so, wo ich denke, ey, oder fragen, wo ich denke, ey, wie soll es mir schon gehen? Und für mich ist es jetzt das neue Gut. Weil, ja, mir geht's gut, aber es ist ein anderes Gut. Mhm. Und es wird nie das alte Gut mehr werden, aber es ist trotzdem gut. Aber es ist total kompliziert und mir ist total klar, dass das für eine Außenwelt schwierig ist. Aber ich kann der Außenwelt nur sagen, mal geht es mit. Also es ist, auch wenn es schwierig ist, man kann es ansprechen, das ist schwierig. Mhm. Und dann kann man drüber sprechen, was brauchen die Personen. Es geht ja nicht nur um Suizid. Es geht ja, das Suizid ist die Spitze des Eisberges. Drunter liegen psychische Erkrankungen und ein Drittel der erwachsenen Menschen sind psychisch erkrankt. Und auch die leiden, und zwar nicht nur die Betroffenen, sondern die Familien auch. Und da kann jeder von uns ein Teil von sein.
Da gehen wir gleich noch detaillierter drauf ein. Wenn man sich jetzt so ein Trauma ansieht, dann gibt es ja grundsätzlich zwei Strategien mit einem Kontinuum dazwischen, dass man wirklich aktiv in diese Gefühle geht und probiert es zu verarbeiten und wirklich zu bewältigen, oder dass man es weitgehend verdrängt, sich durch Arbeit, durch Alkohol, durch was auch immer diese Gefühle gar nicht zulässt. Jetzt würden Experten immer empfehlen, in die erste Variante zu gehen, weil es das nachhaltig gesündere ist etc., aber natürlich, wenn die Emotionen so intensiv sind, ist es ja nur menschlich, diesen Verdrängungsmodus auch zu aktivieren. Wie kannst du jetzt mit 4,5 Jahren Perspektive auf das Ganze für dich sagen? Warst du in diesem Verdrängungsmodus oder ist es dir gelungen, das Ganze auch irgendwie zu verarbeiten? Wo würdest du heute stehen aus deiner Sicht?
Schwierige Frage. Ich glaube, das ist bei von allem was. Also das, ich glaube, die Frage beantworte ich ganz unterschiedlich. Also zum Beispiel, wie ich geschlafen habe. Wenn ich wenig geschlafen habe, dann würde ich die ganz anders beantworten, als wenn ich tatsächlich ein bisschen ausgeruhter bin. Ich glaube, es sind also 4,5 Jahre klingt auf der einen Seite ganz kurz und auf der anderen Seite ganz lang. Und ich glaube, es ist irgendwo dazwischen. Ich glaube, das ist jetzt auch noch nicht. Ich glaube, das ist, wir sind irgendwie noch ganz am Anfang der Trauer. Und ich glaube, es gibt jetzt, also wenn man dann einmal anfängt zu überlegen, es gibt viele Menschen, die ein Kind verloren haben. Also wenn man dann einmal anfängt zu überlegen, dann kennen wir alle dann doch ganz viele, wenn Menschen denn mal dann sich öffnen. Und ich glaube, das wird immer dabei sein, weil du siehst immer, Emil wäre jetzt 20. Wo wäre der? Wird er jetzt studieren in Asien? Hätte er sich für Mathe entschieden oder hätte er doch ganz was anderes gemacht? Keine Ahnung, wir wissen es nicht. Aber trotzdem sehe ich sehe ich Leute, die so aussehen wie er. Und ich denke, was würde er jetzt machen? Ich glaube deswegen, das begleitet einen für immer. Und ich glaube, dieses sich dem ganz, also Trauer ist Arbeit. Das heißt auch Trauerarbeit, das heißt nicht umsonst Arbeit. Und ich glaube, also ich für mich würde sagen, ich habe eine Mischung daraus und ich habe nicht Alkohol gewählt, aber man kann sich auch anders dann immer wieder betäuben, weil ich glaube, das auf Dauer und nur daran zu denken, das geht auch nicht. Mhm. Und da der Schmerz ja auch nicht weggeht, der ist ja immer noch da, glaube ich, braucht es beides. Mhm.
Jetzt kann man ja oft beobachten, wenn Menschen in solchen traumatischen Situationen waren, dass sie auch Fähigkeiten entwickeln, die sie sonst gar nicht entwickeln würden, um eben diese Situation in irgendeiner Form zu meistern. Wie würdest du sagen, hat dich dieser emotionale Schmerz verändert? Also welche neue Version von Alex gibt es jetzt, die es ohne diesen Schicksalsschlag so nie gegeben hätte?
Das weiß ich nicht, aber was passiert ist, war diesen Schleier lüften von von dem, worüber eben bis dahin nicht gesprochen wurde, da habe ich einmal drunter geguckt und eben gesehen, wie viele Menschen schweigen, leiden. Und die Erlebnisse, die wir haben, hat einfach klar gemacht, wir wollen diesen Schleier wegziehen und wir möchten das dafür tun, dass andere Kinder eben nicht unerkannt an psychischen Erkrankungen leiden und damit eben auch das ganze Familiensystem anders damit umgehen kann. Also da das kam relativ schnell, dass wir angefangen haben, um zu überlegen, was können wir tun, damit das anderen nicht passiert, als wir festgestellt haben, dass das ein strukturelles Problem ist. Wir wussten, wir als Eltern hatten keine Ahnung. Es hätte ja sein können, dass Emil Pech gehabt hat, haben aber dann sehr schnell festgestellt, dass Eltern zu so einem Thema keine Ahnung haben. Dann haben wir festgestellt, dass Lehrkräfte zu psychischen Erkrankungen leider überhaupt nichts in ihrer Ausbildung wissen. Dann haben wir gelernt, dass, ich sage die Zahl, ich finde sie jedes Mal wieder so beeindruckend, dass im Moment laut Berechnung 18 Millionen der deutschen Erwachsenen sind psychisch erkrankt, jedes Jahr. Das sind ungefähr jeder Dritte. Das wusste ich nicht. Was ich auch nicht wusste, dass 50% dieser Erkrankung, also die Hälfte dieser Erkrankung, erstmals aufgetreten ist, bis die Menschen 15 sind. So, das heißt.
Darf ich da kurz einhaken, weil die Zahl durfte ich auch erst in Vorbereitung auf unser Gespräch lernen. Und die finde ich auch wirklich eine der überraschendsten und faszinierendsten, weil wir ja oft denken, es entsteht erst durch Stress im Job oder durch Familienprobleme. Und das sind natürlich alles begünstigende Faktoren, die diese Grundvoraussetzungen bestärken und in die eine oder andere Richtung lenken. Aber dass, wie du sagst, 50% schon vor dem 15. Lebensjahr die Basis gelegt wird, ist etwas, wo wir nochmal ganz andere Ansatzpunkte finden können.
Genau. Und dann haben wir nur gedacht, okay, also wir können jetzt jeder Zeitung das schreiben, dass sie darüber schreiben soll und irgendwann wird irgendwie es ändern. Und dann haben wir geguckt, gibt es irgendjemanden, der das schon ändert, nämlich das Aufmerksam machen auf Anzeichen psychischer Erkrankungen und dann das Umfeld von psychisch erkrankten Kindern und Jugendlichen dahin zu führen, dass sie dann handeln, dass sie eben diese Kinder nicht selber therapieren oder selber diagnostizieren, sondern dass sie ihnen helfen, in so ein System reinzufinden. Und das war eben, wo wir gedacht haben, das kann doch den Unterschied machen, wenn man das früh erkennt. Weil dann Menschen psychisch Erkrankte, wenn sie unerkannt leben, leben sie 15 Jahre kürzer. Können sie nicht das machen, was sie eigentlich machen können? Wenn ich eine Essstörung habe, da kann der vorne mit Mathe kommen oder mit Deutsch oder was auch immer. Ich bin damit beschäftigt, entweder zu überlegen, wo kriege ich jetzt ganz viel Essen her oder wie kann ich mich von dem Essen, was ich gegessen habe, trennen oder wann esse ich den einen Apfel, den ich heute essen will. Esse ich jetzt oder esse ich den erst morgen und habe ich heute schon genug Sport gemacht? Da ist mein Kopf voll. Oder mit...
Und das im Alter von 12, 13 Jahren.
Mit 12, 13, 14, 15 Jahren. Aber wenn wir alle, die das Umfeld dieser Kinder sind, Bescheid wüssten, gemeinsam uns um diese Kinder kümmern, das frühzeitig erkennen und dann frühzeitig anfangen können zu behandeln und diese psychischen Erkrankungen behandeln wie jede andere Krankheit auch, dann kann das doch einen Unterschied machen. Das macht die Krankheit nicht weg. Manche Krankungen tatsächlich, eine Angststörung kann man gut behandeln. In 12 bis 15 Stunden Therapie sind in der Regel weg, wenn man sie frühzeitig erkennt. Andere, Autismus, ADHS, das sind Dinge, auch Depressionen sind, manche Menschen haben das eben in Episoden, die kommen immer wieder. Aber dann kann ich besser damit umgehen, weil ich weiß, worüber ich spreche. Es wird nicht chronifiziert. Das kann doch zumindest für einen großen Teil den großen Unterschied machen. So, und
dafür habt ihr eine Organisation gegründet mit dem Namen Tomoni.
Genau.
Den Namen finde ich zum einen sehr schön, er klingt harmonisch, aber er hat für euch, glaube ich, mindestens zwei Bedeutungen. Erstens heißt es auf Japanisch zusammen und Japanisch haben wir jetzt gelernt, warum das für euch eine besondere Bedeutung hat. Von daher, was ist so in ein, zwei Sätzen zusammengefasst die Mission, die ihr mit dieser Organisation verfolgt?
Es geht um Chancen. Kinder, die psychisch erkrankt sind, denen werden Chancen genommen. Und wenn diese Erkrankungen nicht frühzeitig erkannt werden, werden noch mehr Chancen genommen. Also geht es darum, Chancen zu erhalten, dass diese Kinder ein selbstbestimmtes Leben führen können, indem Erkrankungen frühzeitig erkannt werden und dann angemessen behandelt werden. Mhm. Und das hat, und es hat ja ein, also es hat so viele Facetten. Da geht es, also da, ich kann es ganz schnöde im Geld. Ja, wenn ich mich früh darum kümmere, dann ist es einfach sehr viel billiger, als wenn Menschen dann krank sind. Also allein die Krankheitskosten. Wenn ich mich früh darum kümmere, jemand nicht so schwer erkrankt ist, dann geht es nicht nur dem Betroffenen besser, sondern auch der Familie drumherum. Die Geschwister können irgendwie tatsächlich besser lernen und sind nicht ebenso beschäftigt, was passiert damit zu Hause, kriegen weniger Zuwendung von zu Hause. Es ist zu Hause einfach alles anders. Wenn ich mir vorstelle, ich habe es vorhin schon mal gesagt, wenn ich mir vorstelle, ich hätte in der Zeit von Emils Erkrankung, ich war ehrenamtlich tätig, also mein Mann war selbstständig, wir konnten uns das irgendwie einteilen, wir wären nicht in der Lage gewesen zu arbeiten. Also allein schon von, bis man einen Therapieplatz findet, du telefonierst stundenlang und schreibst stundenlang Mails, du bist wahnsinnig viel am Überlegen und du bist einfach auch, das ist anstrengend. Mhm. Es ist, also neben allem anderen, es ist wahnsinnig anstrengend. Also bin ich auch als Arbeitgeber. Das sind Menschen, die arbeiten nicht mehr so gut. Die sind nicht mit ihrem ganzen Herzen dabei, was sie gerade machen sollen. Die können das gar nicht. Mhm. Ja, also deswegen.
Es gibt auf allen Ebenen sehr viele Vorteile, sich dem Thema anzunehmen.
Genau, aber, und das ist, warum macht das keiner? Eigentlich ist das doch, wenn man denkt, ist das doch No-Brainer. Warum macht das keiner? Ich habe es noch nicht so ganz verstanden. Also zum einen, psychische Erkrankungen sind noch nicht besonders gut erforscht. Das ist so wie Krebs in den 70er Jahren. Da hat auch keiner über Krebs gesprochen. Da ist man dann zu 80% dran gestorben und hat es auch keinem erzählt. Dann kam Mildred Scheel, die Krebshilfe erfunden hat. Und jetzt, wenn jemand sagt, ich habe Krebs, das wird doch erzählt. Also da, manchmal erst, wenn die Operation vorbei war oder wenn die Haare weg sind. Aber das ist kein, da macht man kein großes Geheimnis mehr drum. Es gibt Forschung, inzwischen überleben 80% die Diagnose. Da ist richtig was passiert. Das ist bei psychischen Erkrankungen noch nicht. Ich glaube, das muss jetzt geschehen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, noch sprechen Menschen nicht drüber. Und deswegen wirkt es so wenig. Und deswegen können sich alle sehr entspannt zurücklehnen und sagen, naja, passiert ja nicht so viel. Warum sollen wir uns drum kümmern?
Und ich würde ergänzen, dass es bei Kindern und Jugendlichen noch viel weniger diskutiert wird. Ich glaube, im Erwachsenenalter kommt es jetzt schon mehr, ja, auch über die Unternehmen etc. Aber ich glaube, es gibt immer noch diesen Gatekeeper-Eltern und gar nicht aus falschen Motiven, sondern es spielt natürlich immer Scham mit, ob man versagt hat als Eltern, wenn unser Kind sowas hat.
Das ist das eine, und das andere ist aber auch ein Schutz. Und das Gefühl hatten wir auch. Wir haben das damals... Also wir sind genauso, wir haben es auch niemandem erzählt. Wir haben noch die Ausrede, dass Corona war und sowieso alle mit sich beschäftigt waren. Aber warum erzählt man es nicht? Weil es ist ja eben noch, oh Gott, eine Depression, da reden wir mal nicht drüber, was wer weiß, was das für später für Folgen hat. Ich will ja mein Kind auch schützen. Mhm. Also wenn ich kenne Menschen, die verkaufen ihr Auto und fahren nicht in Urlaub, nur damit das Kind Therapie haben kann und das eben nicht von der Krankenversicherung bezahlt wird. Also da spielen, also deswegen können auch die Krankenkassen sagen, also so viele Ausgaben haben wir gar nicht. Und ich denke, naja, also das ist das eine, weil ihr habt ein paar, aber ganz viele Menschen haben ganz viele. Und es sind einfach immer noch so viele Sachen unerkannt. Das ist ja jetzt, ich finde es total gut, dass jetzt immer mehr Menschen kommen und anfangen, sich auf ADHS diagnostizieren zu lassen, wo alle schon sagen, die stellen sich so an. ADHS ist kein Spaß. Mhm. Kein Mensch sagt freiwillig, ich habe ADHS. Die leiden. Psychische Erkrankung ist immer eine Komponente, um zu gucken, ob es eine psychische Erkrankung ist, ein Leidensdruck. Mhm. Das ist nicht lustig. Es ist mal nicht nur sich nicht konzentrieren können. Ja? Also deswegen, ich glaube, es ist total, also jeder, der drüber spricht, ich glaube, es ist total wichtig, aber wir sind noch lange nicht da, wo wir sein müssen. Und es gibt auch kein Bild, kein Land, wo ich jetzt sagen würde, da geht mal hin. Mhm. Und das ist überall so, auch in Amerika oder auch die sind nicht besonders viel weiter. Und es wäre so schön, wenn Deutschland irgendwie sagen könnte, wir nehmen uns das zum Thema, weil wir hier einen Unterschied machen können. Wir haben so wenig Kinder und um die müssen wir uns eigentlich besonders gut kümmern. Aber die Eltern, deren Kinder betroffen sind, die haben keine Kraft, sich jetzt irgendwie in Berlin irgendwo hinzustellen und zu demonstrieren. Die sind sehr damit beschäftigt, zu gucken, dass diese Kinder irgendwie die Hilfe bekommen, die es geht. Und danach sind sie, höre ich auch immer wieder, sie sind so erschöpft, wenn das dann irgendwie weitergegangen ist, die können dann nicht mehr. Mhm. Und deswegen, glaube ich, müssen alle, die nicht betroffen sind oder nur am Rande betroffen sind, wirklich jetzt da zwei Dinge machen. Zum einen sich fortbilden, zu sagen, was sind psychische Erkrankungen eigentlich, wie kann ich helfen? Und zum anderen müssen wir gemeinsam gucken, wie finden wir einen Weg, dass das Alltag ist in allen Ausbildungen und alle Menschen den Zugang haben zu Hilfe, den es braucht.
Wir haben jetzt zwei Punkte besprochen, wo ich glaube, die bei vielen zutreffen, Scham und auch Selbstschutz, wie du sagst. Ich glaube, ein dritter Punkt ist noch einfach Unwissenheit. Das ist ja auch das, was bei euch bis kurz vorm Tod von Emil dann war. Und das ist ja auch ein Teil eures Jobs, dass ihr die Menschen aufklärt, worauf man denn achten darf. Und es ist ja deshalb so komplex, weil gerade in dieser Altersphase 12 bis 17 durch Pubertät bedingt etc. natürlich auch viele Stimmungsschwankungen und so auch auf natürliche Art und Weise kommen. Aber wir haben hier viele Eltern, die auch zuhören, mit Kindern in dem Alter, aber vielleicht auch früher. Ich selber habe jetzt ein 18 Monate altes Kind und bin natürlich auch sehr interessiert zu erkennen, wo denn erste Frühwarnsignale so aufkommen können. Kannst du hier ein paar ganz konkrete Dinge nennen, wo man sagt, da darf man als Eltern, als Großeltern, als bekannte Familie bei Jugendlichen drauf gucken, was erste Indikatoren sein könnten, dass mit der Seele, mit der psychischen Verfassung vielleicht nicht alles in voller Balance ist?
Also das eine ist, wenn sich jemand verändert, also zurückzieht, sich aus dem Freundeskreis zurückzieht, plötzlich andere Kleidung trägt, andere Musik hört, andere Bücher liest. Und zwar das geht das in Anführungsstrichen ein bisschen einfacher zu erkennen ist, wenn es in einen Rückzug geht. Es kann aber genauso gut in ein gesteigertes, es muss alles eins sein, ich muss überall dabei sein, auch das ist ja nicht gesund, das ist das eine. Worauf kann ich gucken? Es braucht viel Beobachtung und es braucht viel Austausch, deswegen, es braucht das ganze Dorf. Es reicht nicht nur, wenn wir als Eltern hingucken, es braucht noch mehr, die mitgucken, weil Kinder und Jugendliche schon auch sicherstellen, dass wir nur das sehen, was wir sehen wollen und manche Dinge, wir haben vier Kinder, würde man sagen, hey, musst du doch sehen, dass der anders ist als die anderen. Nein, weil sie sind nicht gleichzeitig 12, sie sind unterschiedlich 12 und sie sind auch unterschiedlich. Also, worauf kann ich gucken? Schlaf. Wenn Kinder, die plötzlich vermehrt schlafen oder die ganz wenig Schlaf brauchen, sind immer nur Anzeichen. Ja? Das heißt nicht, ich spreche nicht von Symptomen, die wir als Laien, als sehen, sondern wir können nur Anzeichen. Wir können Anzeichen sehen, wir können sie zusammenpuzzeln und dann sagen, ich glaube, hier braucht es Hilfe. Also Rückzug, Veränderung, Schlaf, Essen und so ein Bauchgefühl, irgendwas stimmt hier nicht, Stimmungsschwankungen.
Was wäre beim Essen so ein Anzeichen?
Extrem viel, also gar nichts, extrem viel, okay. Extrem wenig. Wenn Essen plötzlich so ein Thema ist, was ich Eltern immer sage, lasst euch mal zeigen, was die Kinder für Musik hören. Und nicht nur spielt die mal so ab im Hintergrund, sondern geht mit denen durch die Texte. Weil was Pubertät, also Pubertät ist, also ganz viele der Anzeichen sind einfach genau, wo man sagen würde, das ist Pubertät. Die verändern sich körperlich, die kriegen einen neuen Haarschnitt, dann lassen sich die Haare färben, haben neue Freunde oder ziehen sich zurück oder haben gerade gar keine Freunde oder wissen nicht wohin, sind auch Stimmungsschwankungen hoch und runter, Himmel hoch, jauchten. Das ist alles normal, kann normale Pubertät sein, es kann aber auch mehr sein. Wir haben ein Webinar für Eltern, das nennen wir Pubertät oder mehr, wo wir genau darüber sprechen und genau nochmal erklären, was passiert eigentlich in der Pubertät, was verändert sich, warum sind die in der Zeit so total merkwürdig und worauf kann ich gucken, also wie kann ich erkennen, dass es vielleicht mehr ist, und es ist nicht einfach zu erkennen. Und das hat aber was auch mit Leidensdruck zu tun. Also es müssen die Anzeichen, die ich sehe, müssen länger auftauchen und es muss wirklich, da muss ein Leidensdruck sein. Und dann heißt es, sich Hilfe zu holen. Und das kann eine Erziehungsberatungsstelle sein, das kann, man kann einen Kinderarzt mal fragen. Man braucht inzwischen keine Überweisung mehr zu einem Therapeuten. Also, wir können gleich auch nochmal über das Hilfesystem sprechen, oder ich gehe nur zu einem Psychiater, also wer für was zuständig ist. Die Therapeuten sagen, je früher zu kommen, desto besser. Weil, wie bei jeder Erkrankung auch, wenn der Krebs gewachsen ist, wird es halt schwieriger. Bei psychischen Erkrankungen auch.
Darf ich da kurz einhaken, weil das ja auch so kontraintuitiv, so wie wir Menschen ticken. Wir brauchen ja immer das Übersteigen einer Schmerzgrenze, wo der Leidensdruck eben ausreichend hoch ist, weil man hat seinen Alltag, man hat, ich weiß nicht, Schule, Sport etc. Und dann auch noch, obwohl es noch nicht ganz schlimm ist, in Anführungsstrichen, dann schon einen Therapeuten suchen etc. ist natürlich auch oft was vielleicht im Hinterkopf als sinnvoll erachtet wird, aber trotzdem in der täglichen Priorisierung dann hinten runterfällt.
Ja, aber vielleicht braucht es auch gar nicht gleich den Therapeuten, sondern einfach mal jemand. Also was ja das Problem ist, ich sitze vor diesem Kind und denke, und dann denke ich mir so, oh, hoffentlich ist es nur Pubertät, dass der seinen Sport geschmissen hat, irgendwie jetzt nur noch in seinem Zimmer sitzt, nur noch irgendwie gamed, mit niemandem mehr spricht. Würde jeder sagen, pubertär. Total, kenne ich auch. Aber wenn es gar nicht mehr anders geht, wenn dieses, man wirklich um alles ringt, um alles, und die Person dabei unglücklich ist. Ja, und ja, in der Pubertät sind wir alle unglücklich und das ist alles mal ganz furchtbar. Aber es gibt ein Unglücklich und Unglücklich. Und wenn dieses Unglücklichsein gar nicht mehr weggeht, auch das wie so ein Schleier über diesem Kind ist, dann lieber früher als später. Und dafür gibt es eben zum Beispiel bei Therapeuten offene Sprechstunden, dass man einmal schildern kann, so ist die Situation bei uns. Was meinen Sie denn?
Du hast vorhin, als du über Emil gesprochen hast, gesagt, wir waren damals unwissend. So, heute hast du einen ganz anderen Wissensstand. Wenn du jetzt retrospektiv nochmal drauf siehst, siehst du vor der Zeit, bevor er nach Japan gegangen ist, schon Dinge, die dich jetzt hätten aufhorchen lassen? Oder ist das wirklich in der Zeit, wo ihr nicht mehr so nah im Zugriff, will ich jetzt gar nicht sagen, aber erlebt habe, da hauptsächlich entstanden?
Also Autismus ist, also Autismus-Spektrum-Störung ist was, das ist angeboren bei ihm. Woran hätte ich es erkennen können? Dieses Kind hat, also deswegen ist Schlaf, der hat als Säugling maximal 8 Stunden auf 24 geschlafen. Das habe ich damals nur als wahnsinnig anstrengend empfunden. Würde ich jetzt aber einem Kinderarzt erzählen und hoffen, dass der aufhorcht. Emil war überdurchschnittlich schnell im Sprechen. Also hat sehr schnell, sehr früh gesprochen. Hat sehr schnell, sehr früh sich für bestimmte Dinge interessiert. Hat eben halt diesem Autismus, wo wir immer gesagt haben, jetzt guck doch mal den Leuten in die Augen. Ja, würde ich heute sagen, wenn ich das weiß, dass manchen Menschen das schwerer fällt, würde ich da mal anders hingucken. Dann wollte er immer nur bestimmte Kleidung, bestimmte Farbe. Und es gab eine Marke und alles andere hat er nicht getragen. Würde ich heute sagen, weiteres Puzzlestein. Der hatte Freunde, also das hätte man gesagt, check. Aber er hatte einen Freund, die saßen immer den ganzen Nachmittag zusammen und die haben kein Wort miteinander geredet. Fanden es aber trotzdem in Ordnung. Ich würde mal sagen, vielleicht anders. Dann extrem, also je älter er wurde, desto mehr wurde das. Lautstärke ging gar nicht. Wir haben ihn mal mitgenommen in ein Konzert, wo ich heute denke, oh Gott, wo es um Schlagzeug ging. Das war dem zu laut. Der saß auf dem Fußboden und hat sich die Ohren zugehalten. Ja, ich habe mich nur geärgert. Jetzt kaufe ich die teuren Tickets und jetzt macht hier einer so, stellt sich so quer. Heute würde ich sagen, dem war es einfach zu laut. Aber auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Dann für Autismus auch ganz typisch eben so bestimmte, er hat einfach nur bestimmte Dinge gerne gegessen. Also es sind aber alles Puzzleteile. Und wenn ich die nicht zusammensetze, dann ist alles, klar gibt es Kinder, die essen nur Nudeln mit Tomatensauce. Ja, ist ja auch wunderbar, kann man großartig von groß werden. Aber wenn da noch andere Dinge dazukommen, und manchmal braucht es auch den von außen, der sagt, ey, guck mal, also ich finde, dieses Kind kann mir nicht in die Augen gucken, ist dir das auch schon aufgefallen? Oder guck mal auf die, es gibt ja auch andere Dinge. Legasthenie, Dyskalkulie, guck mal, mir fällt auf mit dem Schreiben, guck doch da mal hin. Oder das mit dem Essen, mir fällt auf, dass dein Kind irgendwie, merkst du das eigentlich gar nicht, dass das jetzt irgendwie seit Stunden irgendwie die drei Erbsen da auf dem Tisch rumschiebt oder die gar nicht gegessen hat. Oder das sind alles Klassiker. Es ist Hochsommer und das Kind läuft immer mit langärmeligen Hemden rum und langen Hosen. Das kann selbstverletzendes Verhalten sein, was sich dahinter verbirgt, weil eben die Narben nicht gezeigt werden wollen. Aber ich muss nachfragen. Ja, irgendwann sieht man seine Kinder nicht mehr nackt. Dann sieht man so Verletzungen nicht mehr. Ja. Also was heißt das von allen? Das heißt einfach so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Und ich glaube, dafür braucht es diese Fortbildung, um einfach zu gucken, was sind Dinge?
Ja.
Worauf kann ich gucken und was muss ich dann tun? Und das kann aber auch genauso gut der Kollege sein, der, also ich, entweder nach Alkohol riecht oder nicht mehr kommt oder wenn man abends immer was gemeinsam gemacht hat, das nicht mehr macht. Es kann sein, dass der eine neue Freundin hat oder einen neuen Freund und deswegen abends bessere Dinge zu tun hat. Es kann aber sein, dass der einfach abends alleine zu Hause sitzt und nicht mehr kann. Ja. Aber das ist eine Frage. Mhm. Und es ist kein, warum kommst du nicht mit, sondern mir ist aufgefallen, gibt es einen Grund. Mhm. Ja, jedes Verhalten hat seinen Grund.
Euer ganzer Ansatz von Tomoni basiert ja ganz stark darauf, das ganze System auch einzubinden. Und wir haben jetzt über Lehrer, über Eltern gesprochen, wir haben über Kollegen, Freunde gesprochen und Lehrer. Ich habe mich gerade schon versprochen, ist ja noch ein wichtiges Element, weil die natürlich auch viel Kontakt zu Jugendlichen haben, sie nochmal in einem ganz anderen Umfeld auch beobachten können. Und was du in deiner Arbeit feststellen darfst, sprichst ja auch viel mit Lehrern, ist, dass das in der Ausbildung, in den Fortbildungen Stand jetzt noch gar nicht so richtig thematisiert wird. Wenn du jetzt heute die zuständige Kultusministerin wärst, was wäre so Schritt 1 von dem, wo du sagst, das ist die wichtigste Maßnahme, um auch diese Gruppe an Erziehungsberechtigten oder an Einflussfaktoren auf die Kinder in dieses Thema mit einzubinden?
Also Wissen, Erkennen, Handeln, Fortbilden. Ich würde, und zwar, wenn, ich habe so eine Klasse vor mir. Da ist die Wahrscheinlichkeit, also da ist einfach prozentual, da wird alles sitzen. Da sitzt jemand, der an einer Depression leidet, da wird eine Leserechtschreibschwäche sitzen, da wird wahrscheinlich, also wahrscheinlich zwei mit einer Leserechtschreibschwäche, einer mit einer Dyskalkulie, drei mit einer Angststörung. Es kann auf manches davon auf einer Person sein, manches verteilt. Da ist richtig viel. Ja? Da ist im Zweifelsfall, dann gibt es, wenn es noch doof läuft, gibt es Mobbing. Also ich habe richtig viel zu tun. Und nebenbei soll ich auch noch Wissen vermitteln. So, jetzt merke ich, jetzt spüre ich, also viele Lehrer, das sind die zu uns kommen, spüren, irgendwas stimmt hier mit einem bestimmten Kind nicht. Aber ich habe die Worte dafür nicht. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Und wir müssen alle, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, ermächtigen, die Worte dafür zu haben. Warum? Nicht, weil wir ihnen mehr Aufgaben verteilen wollen, sondern damit es ihnen besser geht. Also viele merken es, kommen auch mit dem, was sie wollen, nämlich Wissen vermitteln, nicht weiter, weil eben bei den Kindern das nicht geht. Und die in die Lage zu versetzen, die Hilfe anzubieten, die Kinder brauchen, die sie in die Lage zu versetzen, Gespräche mit Eltern zu führen. Das sind bestimmt, also manchmal, also diese Gespräche sind von oh danke endlich, dass es jemand anspricht, über was geht sie das an und wie können sie nur, da ist alles dabei. Mhm. Also dass wir die Lehrkräfte darauf vorbereiten. Wir möchten, dass die Lehrkräfte das als Chance sehen, weil wenn die Lehrkräfte hier, die können hier den entscheidenden Unterschied machen für das Leben eines Kindes. Und sie in die Lage, also das ist doch, sie in die Lage zu versetzen, das auch tun zu können. Und das sind Fortbildungen. Also was wir gemacht haben, also wir haben überlegt, wo kann man anfangen? Ohne dass es wirklich ein großer Aufwand ist. Und was wir machen, wir bieten für Lehrkräfte und wir machen das wirklich gezielt für Lehrkräfte und wir trennen da auch noch zwischen Grundschule und weiterführende Schule, weil sich einfach unterschiedliche Dinge zeigen. Und dann haben wir 8 Module uns ausgedacht, je 90 Minuten digital, sie sind live und interaktiv. Erkläre ich auch gleich warum. Das heißt, das kann ich machen dann, wie es bei mir in meinen Alltag passt. Und die sind auch 90 Minuten. Warum? Weil zur Not kann ich meine Kinder mal für 90 Minuten einen Film gucken lassen. Das ist mal okay. Und die sind so, ich kann mir das auch, ich kann das innerhalb von 3 Wochen machen, alle Module. Und ich kann das aber auch irgendwann anders. Und ich kann mir auch nur das rauspicken, was ich gerade brauche. Warum digital? Weil wir glauben, dass nicht jeder kann das, nicht jeder will das. Nicht jeder hat gerade die Kapazitäten und auch nicht jeder ist derjenige, wo die Kinder hingehen. Ich glaube, es gibt immer so ein paar, die das können und die möchten wir empowern. Denen möchten wir das mitgeben. Digital ist einfacher, weil was wir machen, da gibt es einen Austausch. Lehrkräfte sind ganz oft wirklich auf ihr eigenes Kollegium fixiert und vielleicht noch kennen sie noch ein paar in der Stadt oder im eigenen Land. Wir machen es wirklich bundesweit. Das heißt, wir haben da oft Menschen sitzen aus Flensburg, aus München, aus Osten, aus Westen, die dann plötzlich hören, in Nordrhein-Westfalen ist aber ganz anders. Ich sitze aber jetzt hier in Brandenburg und wir lösen das so und dann plötzlich in einen Austausch kommen. Und das ist manchmal einfacher, wenn ich die Menschen nie wieder sehe, weil dann wir hören eigentlich in jeder Fortbildung, sagt irgendeiner, im Schulkontext habe ich aber noch nie erzählt, dass so. Also deswegen ist es digital. Was wir machen, wir vermitteln Wissen, also die Zahlen, wie kann ich es erkennen, wo kommt es her. Aber was wir auch machen, ist, wir bitten sie an Rollenspielen teilzunehmen. Weil nur wenn ich zum ersten Mal geübt habe, möchtest du dir das Leben nehmen. Das ist, ja, du hast jetzt schon Grummeln gehabt, mich das zu fragen. Ich bin sehr lebendig, ich bin sehr bereit, darüber zu sprechen. Mhm. Jetzt sitzt da aber einer, Schülerin, ist egal. Es kann sein, dass die Person sofort schreit, ja, endlich fragt mich einer. Es kann aber auch sein, Was fällt ihnen ein? In der Regel passiert das nicht. Eigentlich sind die wirklich froh, wenn jemand mal fragt. Mhm. Aber das muss man üben. Auch wie führe ich auch so das Gespräch, also was so Eltern, ein typisches Elterngespräch, wie war es in der Schule gut? Ja, komme ich nicht weiter. Wie führe ich das Gespräch so, dass ich wirklich in Kontakt komme? Wie komme ich, wie bleibe ich dann im Gespräch und was kann ich dann tun, um das Kind, den Jugendlichen zu behandeln? Das üben wir mit denen, da geben wir Tipps. Und was wir dann machen für diejenigen, die alle 8 Module besucht haben, für die bieten wir nennen sie Tomoni Fellows, eine Community an, wo wir alle 6 bis 8 Wochen nochmal was Zusätzliches anbieten, Vorträge, Wiederholungen, neue Themen, um dran zu bleiben. Also es geht ganz schnell, dass wir das alle in dem Alltag, der Tag hat 24 Stunden vergessen und wir möchten immer wieder dran erinnern, da waren noch diese netten Leute von Tomoni, die gesagt haben, es ist gut, wenn ich ein Auge drauf habe und ich habe da eine Rolle und ich kann die, und ich kriege hier nochmal Tipps und Tricks, wie ich die ausfüllen kann für mich.
Und ihr macht diese Art von Schulungsangeboten ja nicht nur für Lehrer, sondern für die verschiedensten Zielgruppen. Gib uns da nochmal ein bisschen für Menschen, die sagen, finde ich hochgradig spannend. Wie kann man Zugriff darauf bekommen? Wie sieht die Finanzierung von diesen Modellen aus und welche Experten stehen da auch dahinter?
Also, was wir uns überlegt haben, ist, wer sind Zielgruppen, wo es wichtig ist, dass sie wo die Dinge, die sie sehen, ähnlich sind und wo ein Austausch gut ist. Und haben uns dann dafür entschieden, zu trennen nach alle an Schule, also wir nennen alle an Schule Tätige, darauf fallen Schulsozialarbeiter, Schulpsychologen, Lehrkräfte natürlich auch, Vertretungsmusiklehrer, also alle, die mit Kindern arbeiten. Mhm. Und das haben wir aufgeteilt in alle, die an Grundschulen, also so von 6 bis 10 in 2 Bundesländern bis 12 arbeiten und dann an weiterführenden Schulen, das nennen wir Tomoni Schools, ist alle an weiterführenden Schulen. Mhm. Da sind die Themen unterschiedlich. An Grundschulen, da haben wir Angststörungen und Depressionen, haben wir beides, aber es zeigt sich unterschiedlich. Deswegen muss man nochmal anders hingucken, auf was für eine Art, also wie alt ist das Kind, auf das ich gucke. Dann bei den jüngeren Kindern sehe ich Autismus und ADHS eben so, mir fällt jetzt gerade kein besseres Wort ein, aber in Reinkultur, eben eine Autismus-Spektrum-Störung, je älter ich werde, desto mehr versuche ich, mich anzupassen. Mhm. Und desto mehr habe ich eine Maske, also maskiere ich das, desto schwerer ist es zu erkennen. Deswegen haben wir das in die Grundschulen gelegt. Dann oppositionelles Verhalten, also störendes Sozialverhalten, das ist was man in der Grundschule sieht, die einfach mit den Regeln nicht zurechtkommen. Wie, das kann man erkennen, da ist es mehr, wie gehe ich damit um und ab wo ist es eine Störung, also ob wo ist es wirklich eine Störung und wo ist es einfach Charakter. Mhm. Bei den weiterführenden Schulen sind es dann Themen wie Sucht, Essstörung und da sprechen wir auch über Suizidalität. Das ist das, was wir für sozusagen die Arbeiten, die an Schule tätig sind. Wir haben, was auch total schön ist, ganz immer wieder Musiklehrer zum Beispiel, Musiklehrkräfte, die Nachmittagsunterricht geben, die sagen, ich sitze eine halbe Stunde vor dem Klavier, ich weiß wahrscheinlich mehr als die Eltern, weil in der Zeit wird viel gesprochen. Wir haben Pfarrerinnen und Pfarrer, die kommen für einen Konfirmandenunterricht. Also das ist sozusagen das eine Angebot. Und dann haben wir ein Angebot für, wir nennen es Too Many Parents, also für Eltern, da im Moment zwei, das Webinare, also das heißt, da bin ich wirklich niedrigschwellig, da melde ich mich an, das sieht keiner, ich muss mich nicht zeigen, ich muss mein Gesicht nicht zeigen, wo wir eben über Pubertät oder mehr, wo wir versuchen rauszuarbeiten, wie kann ich erkennen, ist es nur Pubertät und nur Pubertät ist schon anstrengend genug. Mhm. Pubertät ist einfach eine spannende Zeit für Eltern und Kinder gleichermaßen. Also wo wir das auseinander versuchen zu dividieren und drüber zu sprechen und auch immer wieder, was können wir Eltern tun, wie können wir Eltern begleiten. Spoiler, wir müssen im Kontakt bleiben mit unseren Kindern und versuchen da nochmal Tipps zu geben, wie wir das machen können. Und dann haben wir einen zweiten Vortrag, der mir sehr am Herzen liegt, wo es, wir nennen ihn das kleine Einmaleins der psychischen Erkrankungen, wo wir wirklich in so einer Art Speed-Dating die Erkrankungen vorstellen, die Kinder, die Jugendliche vor allen Dingen haben, eben Essstörung, Angststörung, sprechen über Depressionen, über Sucht und eben auch über suizidales Verhalten. Einfach, wir brauchen dieses Wissen. Wie kann ich es erkennen? Wo ist, und immer wieder, wo ist meine Rolle hier als Eltern? Und was wir auch machen in beiden, ist, wir stellen das System vor. Weil ich hatte, also keine Ahnung, was macht ein Psychiater? Ein Psychiater ist der Arzt, der hat Medizin studiert, dann eine weitere Fortbildung gemacht. Der macht Diagnosen und der ist für Medikamente zuständig. Mhm. Das ist der Psychiater. Der Psychotherapeut, der ist derjenige, der macht auch Diagnosen und der kann Therapie machen. Dann gibt es verschiedene Arten von Therapien. Das stellen wir dann alles vor. Dann stellen wir auch vor, wie kommt man rein, wo sind Ansprechpartner, was gibt es sonst noch für Wege. Das machen wir für Eltern. Außerdem, wir sind dran und wir hoffen, wir werden das jetzt in den nächsten Wochen dann testen. Wollen wir ein Angebot machen für Eltern von kleineren Kindern. Da wird es eben um das, der Aufhänger wird sein Wut. Mhm. Weil einfach Wut haben alle Kinder und das ist immer die Wut ist gut. Oder es wird der Titel, also im Moment der Arbeitstitel, wo wir genau drüber reden wollen, was ist normale Wut? Die müssen wütend sein, die müssen sich ja von uns distanzieren, die müssen lernen, ihre eigenen Gefühle zu haben. Und Gefühle sind gut und sie sind wichtig. Und es gibt angenehme Gefühle und es gibt unangenehme Gefühle. Wie kann ich das als Eltern auch aushalten, wenn mein Kind, also so der typische am Spielplatz, das Kind fällt hin, weint und sagt, es tut weh und die Eltern sagen, ist doch nicht so schlimm. Doch, für das Kind ist das gerade schlimm. Ja, das ist, aber das ist für uns Eltern, wir können diese unangenehmen Gefühle unserer Kinder nicht aushalten. Wie gehen wir damit um? Und dann wird es auch ein, wahrscheinlich ist das kleine, das ABC der psychischen Erkrankung, wo wir dann nochmal über Depressionen, Angststörungen und dann aber auch eben ADHS und Autismus über Legasthenie und Dyskalkulie aufklären. Warum? Weil wir nicht glauben, dass jedes Kind das alles haben muss. Aber man weiß es nicht. Deswegen ist es gut, wenn wir alle Bescheid wissen. Wir wissen ja auch Bescheid über verschiedene Hautkrankheiten und über Grippe. Und das kennen wir auch alles, weil wir uns damit beschäftigt haben. Deswegen, das müssen wir mit den psychischen Erkrankungen auch machen. Das ist das eine. Und das zweite ist, vielleicht hat mein Kind das nicht, aber vielleicht das Nachbarskind. Und ich kann da was sehen und ich kann Anzeichen sehen. Und das dritte ist, ist doch gut, wenn ich es weiß und dann sagen kann, nee, sehe ich bei meinem Kind nicht. Hat uns nicht erwischt. Also deswegen, ich glaube, es hilft nichts. Wir müssen uns alle damit beschäftigen. Und warum machen wir das nicht so gerne? Naja, weil Ich habe manchmal so das Gefühl, die Menschen haben so das Gefühl, es ist jinxed, wenn man sich damit beschäftigt, kriegt man es. Und dann sieht man plötzlich Dinge und die wollte ich doch gar nicht sehen. Aber das ist einfach klar, je früher ich sehe, desto früher kann ich es behandeln. Und es ist eine Erkrankung wie jede andere auch. Und die würde ich auch behandeln. Mit Bauchschmerzen warte ich auch nicht 100 Jahre, sondern gehe dann irgendwann zum Arzt. Und dann gehe ich auch nicht zum Dermatologen, wenn ich Bauchschmerzen habe, sondern gehe ich zum Richtigen. Und dazu, glaube ich, braucht es jetzt eine Welle an Wissen, damit wir alle einfach entspannter damit umgehen und das dann genauso machen. Und dann eben, wenn ich mir Sorgen mache, ich meine Freundin fragen kann, wie machst du das denn? Ohne mit Scham und Schock und wie kann ich jetzt über Sucht oder sonst was reden? Sondern die einfach weiß, das ist eine Erkrankung wie jede andere auch. Darüber reden wir ganz normal und darüber kann man sich austauschen. Und dann wird's weg von diesem alles eins und alle Kinder sind toll zum unter jedem Dach ein Ach. Und diese Achs erleben wir gemeinsam und da gehen wir gemeinsam durch als Dorf, um den Kindern die Chancen zu geben, die sie verdienen. Und das, glaube ich, da sind wir alle zuständig für.
Und letzte Frage dazu, wir werden das alles verlinken, dass Menschen da auch Zugriff bekommen. Wie ist die Finanzierung? Zahlen Menschen das selber? Wie ist es bei Lehrern, bei Eltern etc.? Was können Menschen da erwarten?
Also der aktuelle Stand ist, dass wir es kostenfrei anbieten. Extra nicht kostenlos, weil es kostet natürlich was. Wir haben Experten, wir haben das erarbeitet, es gibt Experten, das sind entweder Menschen, die selbst die studiert haben, also Psychologinnen oder Ärzte oder Pädagogen. Oder wir haben Menschen, die vermitteln, die das selbst erlebt haben, die eben wissen, wovon sie sprechen, die mit ihren Ansichten, und das ist überhaupt immer das Zentrum unserer Fortbildung, ist die Innenansicht. Wie fühlt sich's an? Weil nur wenn ich weiß, wie sich's anfühlt, kann ich mehr Verständnis dafür haben und auch besser helfen. Wenn ich einfach weiß, das Kind, was da im Bett liegt und nicht aufstehen kann und sich Zähne putzen, der will mich nicht ärgern, der verarscht mich nicht, sondern der kann einfach nicht, dann kann ich ganz anders damit umgehen. Also deswegen, es geht immer um die Innenansichten. Wir haben ExpertInnen dafür, die das, die Fortbildung machen. Wir lassen das Ganze wissenschaftlich evaluieren, weil es ist ja schön, dass wir glauben, dass das gut ist, sondern wir wollen auch beweisen, dass es den Unterschied macht. Und während der wissenschaftlichen Evaluation, die Universitätsklinik Würzburg gerade durchführt, ist das Angebot kostenfrei. Das Gleiche gilt auch für Eltern. Mhm. Und wer finanziert es ja dann auch mal nicht? Wir haben zwei große Stiftungen, die uns jetzt am Anfang unterstützen, dass wir unsere Angebote so machen können, dass dann, und das ist das große Ziel, irgendwann die Kultusministerien die Finanzierung für die Lehrkräfte und an Schule Tätige übernehmen und Krankenkassen zum Beispiel für Eltern. Wenn es irgendwo im Publikum jetzt Menschen gibt, die dann noch bessere Ideen haben, wir sind sehr dankbar für Unterstützung.
Ja. Bin ich mir sicher, dass da Feedback kommen wird. Ich habe noch zwei Fragen zum Schluss, Alex. Das eine ist, wenn du jetzt, und das ist natürlich nur eine Fiktion, aber als Vorstellung, es gibt ja vor der Tagesschau immer diese letzten 30 Sekunden, wo ein Werbespot läuft. Und wenn du diese 30 Sekunden mal bekämst und wirklich zu Deutschland, zu den verschiedensten Menschen und Zielgruppen eine Botschaft über das Thema mentale Gesundheit, psychische Erkrankungen etc. Geben könntest, was wäre da deine Botschaft?
Das wäre ein Traum. Meine Botschaft wäre, psychische Erkrankung kann jeden treffen. Man kann sie früh erkennen, man kann sie behandeln. Jeder von uns ist verantwortlich, das bei dem anderen zu erkennen. Das braucht das ganze Dorf.
Mit einem Call to Action zu Tomoni. Und ich finde es deshalb, wir haben ja auch gesprochen, ich unterstütze es wahnsinnig gerne, weil ich erlebe viele Menschen, die eben am Ende dieses Prozesses sind, mit Energieproblemen etc. zu mir kommen. Und du hast mir erstmal auch mit Kennzahlen oder mit Zahlen, Daten, Fakten auch gezeigt, wie früh im Prozess man da schon in eine Prävention gehen kann und wie spannend, wenn wir da zusätzlich ansetzen. Natürlich gibt es schon Menschen, für die es zu spät kommen wird, aber wenn wir das zusätzlich zu allen anderen Bemühungen noch ergänzen können in unseren Vorhaben, dann ist etwas, was für jeden einzelnen Menschen, der dadurch ein besseres Leben führt, sinnvoll ist. ist, aber eben auch betriebswirtschaftlich, volkswirtschaftlich, gesamtgesellschaftlich wahnsinnig viele Vorteile für uns alle entsprechend hat. Meine letzte Frage an dich, Alex, ist, unser Podcast heißt ja Auf und Ab, und wenn du auf die vielen oder intensiven Auf und Abs deines Lebens jetzt zurückblickst, natürlich waren die letzten 5 Jahre sehr, sehr prägend, aber du hattest ja auch ein Leben davor, und wenn du das alles mal in eine Gesamtperspektive bringst, was ist daraus für dich so die allerwichtigste Erkenntnis?
Also alleine geht's nicht. Also es braucht das ganze Dorf. Durch die Aufs und Abs, die Aufs gemeinsam feiern, die gemeinsam zusammenstehen, wenn es gerade nicht gut läuft, und nach oben geht's nur gemeinsam. Wir schaffen das nicht alleine, und sich dieses Dorf aufzubauen, selber das Dorf zu sein und in guten wie in schlechten Tagen. Ich glaube, wenn da jeder nur ein ganz kleines Teil zu macht und jeder eben nicht guckt, dieses in eins, ich helfe dem einen und deswegen muss der mir was zurückgeben, sondern sagt, das ist ein Kreislauf, und irgendwie, was ich Gutes tue in den Teich, kommt irgendwann vielleicht zurück und auch nicht mit der gleichen Münze, sondern in den anderen. Und wenn wir alle sagen, in diesen Teich, um den unser Dorf steht, da speisen wir alle ein und nehmen uns dann das, was wir brauchen. Wenn da jeder mitmacht, dann wird alles gut.
Dann sind wir eine starke Gemeinschaft. Und Dorf ist natürlich hier im übertragenen Sinne gemeint, weil es gilt genauso für die Großstadt oder wie auch immer. Aber wir alle haben unsere kleinen Dörfer, wo wir mit Menschen zusammenstehen, egal ob man die jetzt in der Familie hat oder im Bekanntenkreis. Und die Botschaft, finde ich, unterschreibe ich zu 100%, wenn wir da wieder ein bisschen mehr Gemeinsamkeiten auch entwickeln können. Nicht nur in diesen ganz tiefen Krisen, wie du sie jetzt erlebt hast, sondern gerne auch schon präventiv in den normalen Zeiten und auch guten Zeiten. Dann sind wir alle als Individuen sehr viel stärker und gesünder unterwegs. Vielen Dank für deine Offenheit, vielen Dank für eure wertvolle Arbeit. Wir werden das, wie wir nur können, unterstützen und weiter verfolgen. Und danke, dass du hier warst.
Danke sehr.